Herzlich willkommen zum heutigen Geek Talk. Heute ein bisschen monothematischer, sprich NAS-Systeme. Wir möchten euch ein bisschen NAS näher bringen. Heute anwesend ist der Tobi.
Tja, Mahlzeit, hallo, guten Abend, wie auch immer, wann ihr diesen tollen Podcast hört. Ja, wir hatten uns gedacht, uns so ein bisschen über Netzwerkspeicherlösungen zu unterhalten, da ich merke, dass das zwar in der Geek-Szene und in der Nerd-Szene sehr verbreitet ist, aber so der Masse, der PC-, Mac-, Linux-Anwender so ein bisschen fremd ist. Und wir wollen so ein bisschen die Thematik so ein bisschen aufrollen und so ein bisschen global über die ganze Sache sprechen und auch den nicht so technisch versierten Leuten das ein bisschen näher bringen und den Leuten so ein bisschen die Angst vor diesen Systemen nehmen und auch so die Leute so ein bisschen empfänglich und sensibel dafür machen, dass das eigentlich eine ganz tolle Sache sein kann, wenn man sich für das richtige System entscheidet und wenn man sich für das System entscheidet, was für einen persönlich die Aufgaben erleichtert und vielleicht auch das Datenmanagement etwas leichter macht. Und da haben wir so ein paar Themen vorbereitet. Und da fangen wir mal einfach damit an. Was ist überhaupt ein NAS-System und wozu kann man es einfach nutzen? Ein NAS-System, denke ich, ist einfach mal ein globaler Datencontainer, der zentral in ein Netzwerk eingebunden werden kann, wo ich zentral meine Daten managen kann und auch plattformübergreifend agieren kann. Sprich, ich kann von meinem Windows-PC, von meinem Mac, von meinem Linux-System auch ohne weiteres über das Netzwerk drauf zugreifen und kann so quasi betriebssystemübergreifend arbeiten und auch dateisystemunabhängig arbeiten. Und das, denke ich mal, ist einer der größten Vorteile, ein zentrales Netzwerksystem erstmal zu haben.
Zu Zeiten, wo man ja immer mehr Daten hat und eben, wie du sagst, plattformübergreifend, finde ich es sehr praktisch, wenn man ein Switcher ist oder sonst noch irgendwelche verschiedene Systeme da hat, ist so ein NAS wirklich praktisch und kommt ja langsam auch eben aus der Geek-Welt raus zu den normalen Nutzern, wenn man das so sagen darf.
Es ist ja auch, der Preis hat sich natürlich auch so interessant gestaltet in der letzten Zeit, dass es einfach Sinn macht, sich auch für kleine Netzwerke, die vielleicht nur 3 oder 4 Rechner oder vielleicht sogar nur 2 Rechner im Haushalt, sich so ein zentrales System hinzustellen. Vernünftige Systeme kriegt man eigentlich schon mittlerweile ab 200 Euro aufwärts. Und das macht, denke ich mal, schon Sinn, die zu investieren, um bestimmte Datenressourcen zentral verwalten und nutzen zu können.
Genau, dazu kommt ja neben den Rechnern vielfach ja noch Smartphones oder Media Center, die auch darauf zugreifen können, sofern die Möglichkeit besteht.
Das ist soweit ganz richtig. Du hast schon angesprochen, soweit die Möglichkeit besteht. Und da trennt sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Es gibt relativ einfach gestrickte NAS-Systeme, die eigentlich relativ wenig können, also die wirklich nur ein reiner Datencontainer sind, wo man dann quasi nur mit relativ wenigen Protokollen darauf zugreifen kann, die sich natürlich dann auch im Preis signifikant von den etwas gehobeneren Systemen unterscheiden. Und es gibt auch etwas teurere Systeme, die dann wesentlich mehr können, wo ich dann zum Beispiel auch von Android-Phones, Smartphones, iOS-System darauf zugreifen kann und das Ganze managen kann. Und da, denke ich mal, hat sich in der letzten Zeit die Firma Synology mit ihrer DiskStation-System relativ gut durchgesetzt. Und das Schöne an diesem System ist, du hast von der kleinsten Version bis zur größten Version eine einheitliche Oberfläche, sage ich mal. Das heißt, die Software ist komplett identisch. Nur die Funktionalitäten im System an sich, sprich Geschwindigkeit des Systems, Anbindung und auch Managebarkeit der Platten, 2-Bay-Systeme, 4-Bay-Systeme und dann geht es nach oben aufwärts, 6-Bay, 8-Bay und so weiter und so fort. Da unterscheidet sich dann halt das System auch vom Umfang her der Verwendbarkeit der Datengröße oder der Plattengröße. Und wenn jetzt in dieser Folge relativ oft Synology erwähnt wird, liegt es daran, dass wir beide eigentlich von den Systemen überzeugt sind und wir reden gerne nur über das, was wir auch selbst im Einsatz haben und deswegen ist es keine reine Werbesendung für Synology, das ist jetzt einfach mehr oder weniger so die Erfahrung, die wir mit dem System gemacht haben Und wenn man sich so umsieht in der Nest-Welt, dann sieht man mehr oder weniger, dass sich quasi im Moment so als quasi Standard durchgesetzt hat, das System.
Ich habe ja selber einige getestet und habe noch zusätzlich ein Drobo, vielleicht um einen anderen Namen noch ins Rennen zu bringen. Den habe ich mir dazumals gekauft, weil er schöner aussah als die Synology. Das war bei mir da noch relativ wichtig. Vom Funktionsumfang schlägt die Synology wirklich den Drobo einfach um Längen und macht dadurch auch viel mehr Spaß. Deshalb eben haben wir heute ein bisschen den Schwerpunkt auf den Synology NAS-Systemen.
Ja, das hat sich also auch durch die Oberfläche, denke ich mal, diesen Disk Station Manager, den es da in, glaube ich, mittlerweile Version 4.0
genau,
gibt.
Genau, die aktuellste, ja.
Denke ich mal, auch so hervorgehoben, weil diese Oberfläche so extrem leicht und schön zu bedienen ist und auch dementsprechend den Einsteiger anspricht, sowohl als auch den Pro-User. Also man hat da wirklich verschiedenste Möglichkeiten, das Ding wirklich leicht und einfach zu konfigurieren. Man kann aber auch sehr technisch in die Tiefe gehen. Und das gerade dieses System, denke ich, spricht halt auch beide Usergruppen an. Und dieser DSM, also der Disk Station Manager, der nimmt wirklich auch den Anfängern die Angst vor diesen kompliziert zu konfigurierenden Systemen. Und wenn man das sich einmal angeschaut hat, braucht man eigentlich vor sowas gar keine Angst mehr zu haben. Und da kommt auch ein nicht so versierter User mit wirklich ganz einfach zurecht.
Genau, vor allem da es ja eben webbasierend ist und keine zusätzliche App benötigt. Finde ich noch als Riesenvorteil. Da hast du wirklich von überall aus dem Netzwerk Zugriff drauf.
Es ist quasi ein Mini-Betriebssystem. Also es ist ja ein Linux-System, was auf diesem läuft. Genau. Und es ist also quasi ein Mini-Betriebssystem. Du hast da also wirklich auch die Möglichkeit im Multitasking auf der Oberfläche. Das ist eine grafische Benutzeroberfläche, die in einigen Punkten leicht an macOS erinnert, sage ich mal. Und du hast also wirklich auf der Oberfläche, auf der DSM-Oberfläche, wirklich auch die Möglichkeit, die Multitasking zu betreiben und sich wirklich recht leicht und gut und strukturiert sich das System so zu konfigurieren, wie man es wirklich benötigt und braucht. Wir werden jetzt in dieser Folge nicht auf dieses komplette DSM eingehen, weil ich glaube, das wird den zeitlichen Rahmen so ein bisschen sprengen, weil auf alle Funktionalitäten darauf einzugehen, das wäre etwas umfangreicher. Aber wir werden auf die Punkte, denke ich, eingehen, die uns so interessieren und vielleicht für uns so die wichtigsten Punkte sind oder auch vielleicht auf Punkte, die das System darstellen als Alleinstellungsmerkmal für das System spricht, was vielleicht andere NAS-Systeme nicht haben.
Wenn man es so anschaut, du hast ja aktuell ein eigenes oder auch ein Synology in Betrieb?
Ich habe ein Synology in Betrieb, ja.
Genau, vielleicht vorneweg ganz kurz nur, als was nutzt du deine Synology genau? Eben neben den genannten Dingen gibt es ja auch noch die Webserver, FTP, VPN-Möglichkeiten. Was genau nutzt du davon?
Ganz kurz angeschnitten. Erstmal nutze ich es als zentralen Datenspeicher für meine sämtlichen Audio-Files. Das ist, sage ich mal, auch so das wichtigste Anwendungsgebiet, was ich wirklich zentral lagere. Das heißt, ich habe alle meine MP3s zentral auf dieses System gelagert. Von diesem System kann ich streamen. Das heißt, ich kann auf alle meine Smartphones oder Mobile Devices drauf zugreifen und ich kann dementsprechend über die gewissen Streaming-Protokolle, die in dem Fall wären DLNA und UPnP, das sind also die zwei wichtigsten Streaming-Protokolle, die auch von verschiedenen Plattformen unterstützt werden, darauf zugreifen. Das heißt, ich habe nicht mehr die nicht-synchrone Media-Datenbank auf einem Mac Nummer 1, auf Mac Nummer 2, sondern ich kann von allen meinen Geräten zentral auf diesen Dateien zugreifen. Und zweitens nutze ich es als Time Machine Backup. Das heißt, das System spielt alle mobilen Daten von allen meinen mobilen Rechnern dorthin. Time Machine ist also ein Backup-System, was macOS unterstützt. auch noch eine Besonderheit. Man sollte darauf achten, dass auch eine Time-Machine-Kompatibilität vorhanden ist. Das hat auch nicht jedes NAS-System. Wenn man also ein Mac hat und sich ein NAS-System anschafft und mit Backup mit der Time-Machine arbeitet, sollte man eigentlich darauf achten, dass auch dieses Protokoll unterstützt wird. Synology unterstützt es. Es gibt auch noch marktbegleitende Produkte, die das unterstützen. Ich glaube, Netgear unterstützt das auch noch. Finde ich eine wichtige Kompatibilität und auch ein wichtiges Feature. Das sind so die zwei großen Dinge, die ich quasi nutze. Time Machine und zentrale Bibliothek von Mediadateien. Das heißt MP3s, Videos, Bilder, die zentral zu managen.
Was mich interessieren würde, ist, nutzt du dann die Bilder über iPhoto, über Aperture oder wie importierst du das? Oder ist das also, da als Backup hinterlegt?
Da ist das nicht als Backup hinterlegt. Also ich benutze meine Bilder nicht wie wahrscheinlich noch 90% aller anderen Mac-Anwender in einer Datenbank an sich, weil Aperture ist ja ein datenbankbasiertes Bilderverwaltungssystem, sondern ich verwalte meine Bilder in einer Ordnerstruktur. Das heißt in einer aufbereiteten, sortierten und logisch verwalteten Ordnerstruktur. Das heißt, dass ich auch unabhängig von Betriebssystemart auf meine Bilder zugreifen kann. Wenn ich es dementsprechend nur in einer Bilderdatenbank verarbeite, kann ich halt nur von einem Betriebssystem noch zugreifen. Und wenn ich es halt in einer Ordnerstruktur verwalte, kann ich da plattformunabhängig drauf zugreifen. Deswegen habe ich mich bei meiner Bildverwaltung ausnahmsweise nicht datenbankorientiert verhalten sozusagen.
Gut, und Video in dem Fall auch, nehme ich an.
Video in dem Fall auch, ja.
Und Musik.
Und Musik, genau, ja. Bei Video ist es halt so, dass es teilweise auch nur so ist, dass ich mir einen Ordner angelegt habe, wo ich jetzt gewisse Serien kurzzeitig in die Queue packe. Zum Beispiel, es gibt da diese tolle Mediathek-App für den Mac. Da kann man sich dementsprechend aus der Mediathek gewisse Filme, die im Fernsehen liefen, eine Zeit lang runterladen. Teilweise ist, glaube ich, 7 Tage begrenzt, dass es dort ist. Und wenn ich jetzt irgendwie die Serie verpasst habe, dann lade ich mir dort die Serie runter und packe sie dann auf das Synology in die Queue-Geschichte und kann das dann, wie ich es möchte, zeitversetzt mir anschauen von allen meinen Geräten, die dementsprechend DLNA und oder UPnP unterstützen und kann dann ganz bequem von meinem Fernseher oder von Apple TV oder von der Boxybox, wie auch immer, meine Serien ganz bequem angucken. Und das ist dann quasi nur so ein temporäres Zwischenlager. Wenn ich mir das angeschaut habe, dann lösche ich die wieder aus der Queue raus und dann war es das in dem Fall.
Interessant.
Ja, weil man muss ja nicht irgendwelche kurzweiligen Serien, die so irgendwelche Soaps oder so oder was man auch immer schaut, muss man ja nicht jahrelang vorhalten. Weil zum vernünftigen Datenmanagement hört auch irgendwann mal aufzuräumen und zu löschen und sich vom Ballast zu trennen.
Das ist in der Tat so, ja. Das bin ich aktuell an meiner DVD-Sammlung, die ich 1:1 auf eben solche NAS-Systeme gerippt habe, am Machen. Da fliegen einige Filme aktuell raus, weil aktuell sind es über 21 Terabyte Filme, die ich so verteilt habe, Serien und DVDs, und da muss mal irgendwann mal was weg.
Je mehr Daten man hat, je mehr Daten muss man managen und je mehr Daten muss man verwalten. Und je größer der Datenbestand ist, je mehr Arbeit macht das. Das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen.
Genau. Und zu Zeiten, wo man eben auch das Ganze dann irgendwann Richtung Cloud geht, kaufe ich mir immer mehr halt Filme auch über zum Beispiel iTunes, den Movie Store, und habe sie da drin und dann nachher auch in der Cloud. Und ja, ist dann nicht mehr mein Problem. Im Notfall habe ich sie noch auf Rohling, also sprich auf DVD.
Ja.
Aber zum wieder zurück aufs Thema zu kommen, du hast Protokolle erwähnt, wie eben DLNA und UPnP. Um das vielleicht ein bisschen genauer auszulegen. Was ist das? Genau, ein DLNA. Das liest man ja mittlerweile auf vielen Smartphones, vielen Tablets, vor allem Android-Tablets. Und auch bei Mediacentern liest man das immer wieder.
Na gut, das ist eigentlich ein globalisiertes Streaming-Protokoll, wo sich dementsprechend, um das jetzt mal so ganz platt und einfach auszudrücken, ich will ja jetzt nicht technisch extrem in die Tiefe gehen, weil es ja quasi so der der Einsteiger oder den Leuten soll sozusagen das Wasser in den Mund zusammenlaufen, was man alles mit Nest-Systemen machen kann. Und deswegen will ich jetzt nicht technisch in die Protokollstruktur eintreten. Aber es ist ein Protokoll, wo sich die, sagen wir mal, 90% aller Firmen darauf geeinigt haben, dieses Protokoll zu verwenden, um streamen zu können. Das heißt, um auf Multimedia-Dateien zugreifen zu können und diese im Netzwerk streamen zu können. Sei es jetzt ein Fernseher einer der neuesten Generation, zum Beispiel Smart-TV-Funktionen, und also die Fernseher, die Smart-TV unterstützen auch DLNA. DLNA ist quasi der Standard, um von nicht intelligenten Devices auf einen zentralen Datenspeicher oder auf ein System zugreifen zu können, was DLNA-Dateien zur Verfügung stellt. Es ist ein Protokoll, was beide Punkte sprechen müssen und dementsprechend dann Dateien von einem Datenspeicher auf ein Wiedergabegerät gestreamt werden. Das jetzt mal ganz platt ausgedrückt.
Und ist auf relativ wenige Formate eigentlich begrenzt, aber zum Glück mittlerweile kommen da immer mehr hinzu. Was ja lange bei Audio der Fall war, da gab es ja weder MP3 noch AAC etc. Das war ein eigenes Format, das sie da drauf hatten. Und das kommt langsam, eben wie du sagst, bei den moderneren Geräten sind da auch andere Formate drin.
Richtig, genau, ja.
Genau. Und Xbox zum Beispiel kann das ja auch, also Game-Konsolen können ja das mittlerweile auch schon unterstützen.
PlayStation etc., wie genau. Sie da alle heißen.
Und UPnP, also UPnP?
Ist quasi das zweite Protokoll, was dementsprechend quasi, wenn es denn nicht bei den 90% der anderen bei sind, sind es dann die 10% der anderen, die dieses Protokoll unterstützen. Die Unterschiede, muss ich jetzt sagen, kann ich dir jetzt nicht ganz genau aufdröseln. Ich weiß nicht, ob du das jetzt dir schon ermittelt hast. Ich vermute mal, die sind global gesehen fast gleich, die Protokolle. Und ich glaube mal, dass das dann nur die verschiedenen Hersteller sind, die sich für das eine oder für das andere Protokoll entschieden haben. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Habe ich jetzt schlecht recherchiert.
Könnte ich dir auch nicht ganz genau sagen. Was ich einfach weiß, ist, dass ursprünglich von Microsoft ins Leben gerufen wurde und mittlerweile von einem unabhängigen Forum geführt wird, der Standard. Und beim
DLNA, ja.
Besten Dank. Da war es ja zu Beginn Intel mit Sony, die da gestartet haben. Wie du gesagt hast, mittlerweile sind es fast alle großen Firmen, die da mit dabei sind.
Wie gesagt, es gibt auch viele Geräte, die beide Protokolle unterstützen. Genau. Das gibt es auch mittlerweile oder das gibt es schon relativ lange. Mhm. Und von daher ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Also man sollte sich kein Nest-System anschaffen, das nicht eins von diesen beiden Protokollen unterstützt, weil genau. Das macht dann wirklich wenig Sinn und würde ich nicht empfehlen.
Genau. Einfach so in der letzten Zeit, was ich so bei meinen Tests gesehen habe, ist, dass DLNA sehr verbreiteter ist. Das hast du wirklich fast auf jedem, eben bei den Android-Smartphones, bei den teureren zumindest, ist es überall drin, bei den Tablets und Media Center können das auch fast alle.
Ja, ich denke mal, dass, wie gesagt, das, was da UPnP ja von Microsoft kam, wie du das siehst, das denke ich mal eine Sache ist der Firmen, die sich da zusammengetan haben und eine Formatgeschichte war. Und das ist, glaube ich, so der signifikanteste Unterschied, warum es diese beiden Standards gibt und dass es sich technisch nicht großartig unterscheidet.
Zu tief bin ich da auch nicht in die Details gegangen, zumal ich vor allem auf das AirPlay System, das wieder was anderes setze, sprich Apple-lastig halt.
Gut, das ist natürlich systembedingt. Da genau. Versuche ich auch ja. AirPlay-konform zu sein, ja.
Was man immer wieder hört, ist im Zusammenhang mit Backup-RAID, RAID-Systeme. Das geht ja auf der Synology oder besser gesagt auf fast jedem NAS auch.
Also viele verwechseln immer RAID als Backup-System und ich, wie gesagt, jeden Kunden oder jeden Hörer oder wie man es auch nennen mag, jeden Bekannten, der mich darauf anspricht, darauf hinzuweisen, dass RAID kein Backup ist. RAID ist nur eine Möglichkeit, Hardwareausfälle schnell managen zu können. Das heißt, wenn ich Festplatten im Verbund betreibe und mir geht eine Festplatte kaputt, bietet mir RAID halt die Möglichkeit an, eine Platte im Betrieb zu tauschen, wenn dieses System Hot Swap fähig ist, kann ich die Platten dementsprechend im Betrieb tauschen und das RAID managt seine Daten wieder selbst. Das ist halt quasi nur die Möglichkeit, bei Hardware-Defekten schnell durchgreifen zu können und ohne große Ausfälle seine Daten wieder am Start zu haben. Und man sollte trotzdem, wenn einem die Daten extrem wichtig sind, von seinem NAS-System ein Backup veranstalten oder ein Backup starten oder ein Backup haben. Und gerade da bietet auch die Synology wieder die Möglichkeit, externe Platten über USB oder über eSATA, je nach System, also nicht jedes Synology-System hat auch einen eSATA-Anschluss, aber jedes hat einen USB-Anschluss, eine externe Platte anzuschließen und seine Daten nochmals vom NAS-System auf eine externe Platte zu transferieren. Und da gibt es auch die Möglichkeiten, das automatisiert zu machen und das dementsprechend nach einem Zeitplan durchlaufen zu lassen. Und man auch selektiv vorgehen kann, wo man nur wichtige Verzeichnisse dementsprechend auf dieses externe Gerät halt sichert. Weil wenn man ein großes System hat, sage ich mal, wenn man jetzt bei dem größten System, das 412er, das bietet derzeit die Möglichkeit, auch 4 Terabyte Platten zu verwalten. Und wenn man 4x4, 16 Terabyte am Stück hat, wird es mit einer externen Platte etwas kompliziert oder etwas schwierig.
Könnte schwierig werden, ja.
Schwierig werden. Und da sollte man halt wirklich selektiv vorgehen und sich nur Daten auswählen, die wirklich wichtig sind. Und wenn es dann wirklich so ist, dass die ganze Datenstruktur so wichtig ist, dass man sie wirklich nochmal backuppen will, muss, kann man auch ein zweites RAID-System von Synology als quasi hintereinander als Doublette quasi betreiben oder als Hardware-Spiegelung. Man kann das quasi seine Backup paranoiden Dinge bis ins Unendliche treiben mit so einem NAS-System. Es ist halt immer wichtig, wie wichtig sind die Daten. Ich persönlich differenziere immer noch ein bisschen zwischen wichtigen und unwichtigen Daten und dementsprechend sichere ich nur meine Daten selektiv. Das heißt, es gibt da 4, 5, 6, 7 Ordner, die wirklich extrem wichtig sind und diese Ordner werden auch mehr als nur einmal gebackupt.
Und das sind wir ja beide.
Genau.
Nicht davor gefeilt, das machen wir beide mehrfach Backup.
Genau. Und wirklich diese ganz wichtigen Daten wie den Banktresor, die reduzieren sich ja dann wirklich nur auf ein Minimum. Und diese Minimum an Daten, die kann man natürlich dann auch wirklich schnell und gut backuppen. Und deswegen rate ich auch jeden, er soll bei seinem Datenmanagement, jetzt unabhängig von NAS-Systemen, wirklich bedacht und selektiv vorgehen. Was ist wirklich wichtig an seinen Daten und was sind wirklich seine wichtigsten Daten und die sollte er wirklich mehrmals sichern.
Wir haben vorher angesprochen, dass die Web-Oberfläche, das DSM, da gibt es ja, wie du es vorher schon erwähnt hast, diverse Möglichkeiten, um Apps nachzuinstallieren, das über das Paketmanagement. Was kannst du uns da darüber erzählen?
Also das Paketmanagement ist quasi sozusagen die Softwareverwaltung, wie wir sie quasi in Anführungsstrichen vom klassischen Betriebssystem kennen. Da kann ich dementsprechend Programme nachinstallieren, hinzufügen, Dienste hinzufügen, Aufgabenmanagements hinzufügen, die das System dann halt erweitern. Das heißt, erstmal kommt das System mit einer gewissen Grundausstattung, das schon extrem umfangreich ist. Und wenn ich jetzt in irgendeiner Weise was suche, was vielleicht nicht das System hergibt, dann kann ich in den Paketmanager gehen und mir dann gewisse Dinge runterladen, die das System von der Funktionalität softwaretechnisch erweitern. Da gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel gibt es da die Möglichkeiten, Download Manager, der BitTorrent-Funktionalitäten unterstützt. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, jetzt auf jedes Thema einzugehen, würde jetzt auch wieder den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ich finde diesen Paketmanager an sich schon eine geniale Idee, da das System an sich offen ist und auch Drittanbieter für dieses System Pakete und Programme entwickeln können. Und das zeichnet wieder so auch ein Alleinstellungsmerkmal dieses Systems aus, dass ich eine Erweiterbarkeit auch von der Software her habe und finde ich hochinteressant. Bietet sowohl den Pro-User als auch den Anfänger wirklich zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal das Gerät wirklich sehr einfach und schnell zu konfigurieren. Ja. Aber ich habe auch die Möglichkeit, sehr tiefgreifend in das System einzugreifen und quasi mich da richtig technisch auszulassen und wirklich das System Klingt jetzt zwar, wenn man jetzt Linux hört, immer sehr kompliziert, aber das System ist so toll und so einfach strukturiert und auch benutzerführend mit vielen Wizard-Geschichten, die einen da durch die Konfiguration führen. Sollte man wirklich keine Angst vor haben. Und wenn man sich einmal verkonfiguriert hat, in Anführungsstrichen, gibt es immer noch die Möglichkeit, das Ding auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Und man hat dann wieder den Auslieferungszustand und man kann dementsprechend wieder mit der Konfiguration von vorne anfangen.
Von vorne beginnen.
Genau. Also man sollte erstmal in Anführungsstrichen sich nicht irgendwie mit Angst dort rangehen. Es kann im Endeffekt nichts kaputt gehen. Klickt euch erstmal durch. Ihr könnt das Ding wieder auf die Werkseinstellung setzen und wieder von vorne anfangen.
Genau. Wenn wir schon dabei sind bei den Erfahrungswerten, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sprich, du hast vorhin noch angesprochen, mit Android- und iOS-Apps darauf zuzugreifen, deine Bilder und deine Musik, da gibt es ja Apps dafür. Hast du da selber welche in Betrieb?
Nein, dementsprechend nicht, weil ich meine Bilder eigentlich zentral, wie gesagt, verwalte, aber die Betrachtung mache ich dann quasi nur über den Mac oder das Verwalten in sich auch nur über den Mac. Es gibt da zwar kleine Apps, die ich da auf dem iPhone habe zum Draufgucken, aber um die Bilder, die ich da verwalte, anzugucken, ist mir das eigentlich letztendlich zu klein. Ja. Von der Darstellung her. Das ist aber auch Geschmackssache. Viele finden das toll, ich jetzt wiederum nicht. Gut. Also wenn ich jetzt eine Bilder-Diashow mache in irgendeiner Form, dann nehme ich entweder, wie gesagt, einen Fernseher, der über DLNA auf die zentrale Box drauf zugreift, aber jetzt eine App dafür benutze ich persönlich jetzt nicht.
Also da erübrigt sich meine Frage, eben wie du die Bilder da drauf spielst. Es gibt ja für diejenigen, die es wirklich über diese Apps nutzen, in der Mac-App oder auch in der Windows-App eine Möglichkeit, um die Bilder darüber hochladen. Da werden sie auch direkt auf dem Rechner
zurechtgeschnitten.
Oder? Ja. Das muss dann nicht das NAS übernehmen, diese Arbeit, sprich, lasse da das RAM und die CPU nicht so aus. Und da gibt es Möglichkeiten, also ich habe das vor kurzem entdeckt, oder besser gesagt meine Frau, weil wir haben zwar alle unsere Fotos in Aperture drin, aber ausgewählte Fotos kopiere ich noch auf das Synology NAS und dann schauen wir uns die über die iPhone oder die iPad-App an, je nachdem. Und daraus gibt es für sie vor allem eine einfache Möglichkeit, ohne dass sie an Mac sitzen muss, um Bildern direkt via Mail jemanden zuzusenden. Oder eben, wie du gesagt hast, eine Diashow zu starten. Es ist auf einem kleinen Bild, aber es gibt da ja die AirPlay-Funktion. Und da kann ja streamen zu unserer Apple TV oder auch zur Boxybox, die ja auch AirPlay kann.
Ja.
Und dann hast du die Bilder. Eben, man hätte es auch über DLNA machen können, aber da habe ich mich bis jetzt, wie gesagt, zu wenig damit befasst.
Wo wir gerade bei Bilderverwaltung oder bei Bildern sind, da gibt es, das ist zwar auch jetzt ein bisschen durcheinander, aber das ist jetzt in dem Fall passend dazu, da gibt es eine USB-Copy-SD-Copy-Funktion, die nach meiner Meinung auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, was andere Systeme wohl so nicht können. Das heißt, unabhängig jetzt vom Rechner oder unabhängig jetzt vom Gerät habe ich die Möglichkeit, an einer Synology ein Kartenlesegerät anzuschließen und dort eine SD-Karte reinzustecken oder auch einen USB-Stick direkt reinzustecken ohne Kartenlesegerät und habe dann per Knopfdruck die Möglichkeit, alle Inhalte, die sich auf dieser Karte befinden, in ein vordefiniertes Verzeichnis auf dem NAS-System zu kopieren. Das heißt, ich komme jetzt nach Hause, habe keinen Mac an, habe gar nichts an, ich muss aber zügig die Karte irgendwie transferieren, nehme die Karte, stecke sie in das NAS-System, drücke den Knopf und dann transferiert er mir alle Dateien in ein definiertes Verzeichnis, was man dementsprechend vorher einstellen kann und ich kann die dann ganz bequem, wenn ich Zeit habe, die aus diesem Verzeichnis raus selektieren und raus zurechtordnen, wo ich sie hinhaben möchte, sage ich mal.
Das ist natürlich eine ganz geniale Möglichkeit.
Ich kenne einen Fotograf, der grundsätzlich seine Bilder nur so managt. Das heißt, er kommt, nimmt seine Bilder, kopiert sie per Hardware auf sein NAS-System. Die werden 1:1 drauf kopiert, also nativ. Die werden nicht komprimiert etc. Wirklich so, wie sie auf der Karte sind. Ja. Und dann aus diesem Verzeichnis sortiert er dann erst seine Bilder dorthin, wo er sie hinhaben möchte oder was er auch immer mit diesen Bildern machen möchte.
Das habe ich, als wir die Sendung besprochen haben, das erste Mal gelesen. Sprich, ich habe es schon mal gelesen, aber irgendwie wieder vergessen. Und das ist etwas, was ich in Zukunft wirklich mehr einsetzen möchte, weil als zusätzliche Kopie könnte das noch einfach als Backup, weil die Bilder werden ja nicht weggeschoben, nur kopiert, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Die werden nur kopiert, genau, ja.
Genau. Und deshalb könnte ich mir noch vorstellen, dass bei mir jetzt zu Hause das als zusätzliche Backup-Funktion einfach kurz mal Bilder zu backuppen eine Möglichkeit geben würde.
Es ist eine kleine Funktion, die aber für viele, viele interessant sein könnte. Und es sind so viele kleine Funktionen, die dieses Synology-System bietet, die so ein bisschen durch die Vielzahl der Funktionen so ein bisschen in Vergessenheit geraten, sage ich mal.
Genau, es sind ja auch vor allem die kleinen Dinge, die mich an der Synology begeistern, ist wie Konfigurieren eines Routers über einen Assistent machen kann. Generell sind die Assistenten da drin sehr einfach gehalten und auch für Leute, die kein technisches oder nicht so viel technisches Wissen haben, sehr einfach umzusetzen.
Richtig, genau. Auch der Support von Synology ist, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, sehr gut, sehr schnell, sei es per E-Mail, sei es auch per Telefon. Per Telefon muss man halt auch ein bisschen Glück haben, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Aber im Großen und Ganzen, das, was ich im Service erlebt habe, gerade jetzt auch speziell bei so kniffligen Sachen, bei so schwierigen Fragen, die wirklich schwer ins Detail gehen, wurde ich dann mal sehr schnell und kompetent supported, sage ich mal. Das muss man auch so sehen, dass das zügig geht bei denen.
Da ist bis jetzt meine Hotline war Twitter. Da es ja schon einige Leute gibt, die so eine haben, vor allem unter den Geeks oder technisch Versierten, gab es da jeweils schnell eine Antwort. Muss ich noch nicht auf die eigene Hotline zurückgreifen. Was mir aber in dem Rahmen auch gefällt, ist die fleißige Produktpflege. Wie du gesagt hast, es basieren ja alle, laufen auf dieser DSM, sprich auch die älteren Geräte haben die gleichen Möglichkeiten, sofern es die Hardware unterstützt, von den RAM und so weiter. Aber was da wirklich eindrücklich ist, wie fleißig das die vorwärts machen. Sprich, der Schritt von der 3er auf die 4er, der war ja enorm und ging auch nicht allzu lange.
Der war groß und natürlich ist es einfacher, wenn man ein einheitliches Betriebssystem für die unterschiedlichsten Hardwaren hat, zu entwickeln. Weil man entwickelt einmal und man hat es auf allen Plattformen implementiert. Und bei den anderen Herstellern ist es teilweise so, dass man wirklich bei den kleineren Systemen eine andere Software pflegt als bei den Enterprise-Systemen. Und bei Synology hat man sich für entschieden, alles gleich zu haben. Und das finde ich halt viel interessanter, als wenn man da eine riesen Fragmentierung an Betriebssystemen hat. Das sieht man ja bei Android, da kann es ja auch nicht gut gehen.
Ich wollte gerade sagen, den Apple Way sind sie gegangen.
So sieht's aus, ja. Und ich denke mal, denen sind sie ja bisher relativ erfolgreich gegangen.
Sieht ganz so aus, genau. Und nach meiner Erfahrung sehr stark. Neben den genannten Möglichkeiten gibt es ja auch noch Unterstützung für Webkameras, also IP-Kameras.
Ja, das ist so ein Steckenpferd und Leib- und Magenthema von mir geworden. Das ist wohl wahr. Das nennt sich bei Synology die Surveillance Station. Und das ist also wirklich, wer sich so ein bisschen mit IP-Kameraüberwachung beschäftigt hat, weiß, dass das ein extrem umfangreiches Thema sein kann. Das heißt, wenn man eine wirklich flächendeckende IP-Kameraüberwachung in seinem Haus oder in einer Firma implementieren möchte, braucht man sehr viel Hardware, sehr viel Geräte, sehr viel Monitoring-Systeme und auch sehr viel Konfigurationsaufwand. Und Synology, was auch wirklich eines der Kernfeatures für mich ist in diesem DSM-System, ist, wie gesagt, die besagte Surveillance Station. Dort habe ich ein sehr komplexes, aber dennoch einfach strukturiertes und einfach und intuitiv bedienendes System. Das heißt, ich kann jegliche oder fast jede IP-Kamera, die es am Markt gibt, anschließen. Sei es eine WLAN-Kamera, sei es eine kabelgebundene Kamera und kann die dort verwalten. Das heißt, ich kann die Funktion, die diese Kamera unterstützt, komplett in der Surveillance Stations auslesen und dort managen. Das heißt, wenn ich eine Kamera habe, die eine Drehfunktion hat, die also einen eingebauten Motor hat, die ich drehen kann, die ich bewegen kann, kann ich auch diese Steuerungsfunktion in der Software benutzen. Man muss dazu sagen, es werden derzeit 1000 Kameras unterstützt. Also eine Kompatibilitätsliste gibt es bei Synology auf der Webseite. Und der Auswahl von 1000 Kameras kann man, denke ich mal, schon was finden, was einem gefällt. Also auch von ganz günstig bis ganz teuer, von einer reinen Indoor-Kamera bis zu einer Outdoor-Kamera. Da gibt es also wirklich eine Vielzahl an Kameramöglichkeiten, die man dort verwenden kann und auch Anwendungsgebiete von Überwachung der Tankstelle zum Beispiel, die ich jetzt beim Kunden eingerichtet habe mit so einem System, funktioniert wirklich wunderbar. Da gibt es auch jetzt noch ein spezielles Paket, wo man eine Nummernschilderkennung hat, also der dann dediziert auf das Nummernschild zoomt und dieses herausfiltert und den Klartext in einer Datenbank schreibt.
Hinterlegt, ja.
Weil es ist ja halt Benzin ist ein teures Gut geworden und ist, der Diebstahl von Benzin ist halt leider mehr oder weniger stark vorangegangen und da macht so ein Überwachungssystem wirklich Sinn. Und dieses Überwachungssystem ist so granular zu konfigurieren, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, auch Kameras so zu konfigurieren, dass sie auf Bewegung reagieren und erst dann aufzeichnen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in mein Büro überwachen möchte und ich möchte sehen, ob sich jemand vor meinen Rechner setzt, aber ich möchte nicht 24 Stunden ein Standbild aufzeichnen.
Die sind auch nicht schnell füllen.
Genau. Kann man dementsprechend einen Bewegungsmodus aktivieren, dass er nur dann aufzeichnet, wenn ich dementsprechend sich was vor dem Rechner bewegt. Ich kann auch dementsprechend Zeitpläne erstellen. Das heißt, ich kann einstellen, du überwachst mir nur von 12 Uhr bis 17 Uhr in den Bürozeiten den Eingangsbereich. Oder du löscht mir wieder alte Dateien, die ich vor einer Woche aufgenommen habe und managt mir nur die letzten 24 Stunden. Also ich habe da eine wahnsinnig große Möglichkeit von meinem Aufzeichnungsmodus von den Kameras. Also komplexes System, was aber wirklich einfach zentralisiert auf einem Datenspeicher die ganzen Clips und die ganzen Daten speichert. Kommt aber noch was Tolles hinzu. Ich kann auch von der Ferne halt auf meine überwachten Aufnahmen entweder in einem Live-View auf meine Kameras zugreifen. Da gibt es eine App für Android, für iPhone. Und wo ich dann dementsprechend entweder auf meine Archive, die während meiner Abwesenheit aufgenommen worden sind, darauf zugreifen kann oder auf meine Live-Cams darauf zugreifen kann, die dementsprechend was auch immer aufzeichnen, aber ich kann von meinen ganzen Kameras dementsprechend erstmal mich durchschalten und schauen, was zu Hause dann los ist. Und dies finde ich extrem spannend, also dieses zentrale Management meiner Kameras. Wenn man bedenkt, was das früher an Geld gekostet hat, sowas auf die Beine zu stellen und das jetzt einfach so als ein Service in diesem DSM mit implementiert ist, ist das ein tolles Feature, finde ich.
Genau. Und vor allem, ich habe mich ja lange umgesucht für eine Webcam, die ich im Kinderzimmer nutzen kann, als Überwachungskamera. Und da ist das Geniale, dass es eben Betriebssystem unabhängig ist, weil bis vor kurzem gab es ja da wirklich fast ausschließlich, war da immer irgendwelche Windows-Server oder Windows-Oberflächen vonnöten oder Internet Explorer besser gesagt. Und da ist eben, wie gesagt, alles in dem NAS drin. Das gefällt mir.
Ja, vor allen Dingen, ich bin auch herstellerunabhängig. Das heißt, ich kann mir eine günstige Kamera aussuchen für einen Bereich, der jetzt irgendwo indoor ist, wo ich jetzt wirklich keine High-End-Kamera brauche. Oder ich kann auch in den High-End-Bereich gehen und mir eine komplette Tankstellenüberwachung dort hinsetzen, dass ich jetzt nicht auf eine Marke und auf ein teures System eingeschränkt bin. Finde ich schön, dass man wirklich da jegliche Hersteller unterstützt und dass man auch für den kleinen Geldbeutel ein Überwachungssystem realisieren kann.
Da habe ich ja eine von D-Link, die hat so ein System auch, also auch webbasierend und ich kann die Bilder auf den FTP laden. Da ich aber zwei, drei unterschiedliche Marken habe, macht das wirklich Sinn, eben wie du sagst, dass die Unabhängigkeit, dass dann alles zentral ist, nicht jeder auf seinem eigenen System irgendwo die Daten dann liegen, was dann auch die Überwachung sehr viel vereinfacht. Und wie du sagst, es ist ja quasi kostenlos bei, sprich, wenn man so eine Synology kauft.
Das ist korrekt. Und ich hatte jetzt schon viele Argumente, die mir gesagt haben, ja Mensch, guck dir doch mal die Synology-Systeme an, die sind doch relativ hochpreisig. Ja. Da habe ich immer wieder das Argument angebracht, was auch für mich sehr schlüssig wirkt. Ihr kauft nicht die Hardware an sich. Die Hardware ist mehr oder weniger vergleichbar mit auch anderen Produkten und die ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das, was dieses System ausmacht, ist die Software und die Entwicklung zum Beispiel für die Surveillance Station und diese ganzen anderen Paketdienste, das bezahlt man halt mit und das ist das, was das System ausmacht und nicht die Hardware.
Genau. Was ich da vielleicht noch sehr fleißig nutze, ist das über Logitech die Squeezebox-Funktion, die du ja nachinstallieren kannst und die oder iTunes-Server, um vielleicht doch ein bisschen in die Details der Möglichkeiten zu gehen. Man kann ja hier auch die Musik zentral lagern für alle iTunes oder eben auch Apple TV und iOS-Geräte.
Richtig, genau.
Das Ganze eigentlich relativ einfach gehalten. Gibt es ja auch auf anderen NAS-Systemen, aber hier wirklich sehr einfach gehalten und installierbar. Und was mir noch gefällt, ist die Download Station. Bei fast allen Browser das Plugin, das du nachinstallieren kannst, wo du dann Dateien anstatt direkt lokal auf dem Rechner auf deine Diskstation laden kannst, mit einem Knopfdruck da drauf.
Schöner Aspekt, den ich da auch sehe, ist folgender. Du schmeißt dir deine ganzen Download-Jobs in eine Queue, in eine kleine Warteschlange und sammelst das dann. Und wenn du zur Arbeit gehst, kannst du das Ding starten, kannst deine Rechner ausschalten. Du hast einen Stromspareffekt, also du musst nicht deinen ganzen Rechner durchlaufen lassen und du erledigst das zentral auf einem Gerät und erschmeißt dir das dann in das Verzeichnis, was du vorgibst und hast deine ganzen Download-Jobs dann erledigt, wenn du den Traffic nicht selbst für irgendwelche anderen Dinge benötigst.
Genau. Und so ein kleines Detail für all diejenigen, die gerne Musikvideos oder allgemein so YouTube-Filmchen schauen und das auch offline zur Verfügung haben möchten. Wenn man dieses Plugin installiert hat, hat man unterhalb des Videos immer noch die Möglichkeit, auch das Video direkt runterzuladen. Ist für ein paar vielleicht noch sehr sinnvoll. Oder das bekomme ich immer wieder die Frage, wie kann ich ein YouTube-Video runterladen? Obwohl da sei geraten, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Sprich, ist da bei euch in Deutschland nicht ganz so einfach wie bei uns in der Schweiz?
Nein, das ist korrekt, ja. Wie gesagt, es bietet halt die Möglichkeit und was jeder daraus macht, das sei dann Ihnen überlassen in dem Fall.
Genau, vielleicht dieser Tipp eher an die Schweizer unter den Hörern. Was vielleicht noch zu der Hardware zu sagen gibt, die Erweiterung. Das ist etwas, was du ja gesagt hast, was viele nicht wissen. Man kann ja auch die RAM erweitern.
Nicht bei jedem Gerät. Also es gibt bei verschiedenen Geräten die Möglichkeit, per SO-DIMM das Gerät mit RAM zu erweitern. Das ist aber halt auch, sagen wir mal, in der etwas gehobeneren Preisklasse möglich. Jetzt bei den Einsteigergeräten geht es so nicht. Aber bei den etwas hochwertigen Geräten, die mehr können, kann man dementsprechend auch den RAM erweitern, ist die Möglichkeit gegeben. Weil man muss bedenken, das System ist ja nichts weiter als im Endeffekt ein Computersystem, ein Server. Und da sitzt auch nichts weiter als ein Mainboard drin. Und was dementsprechend mit Notebook-Speicher erweitert werden kann, aber wie gesagt, nicht bei jeder Diskstation. Da sollte man sich vorher denn mal erkundigen.
Ja, genau. Generell gilt auch zu sagen, bei der Wahl der Disk, dass man eher darauf achtet, vielleicht einen Server-Disk zu nehmen. Oder wie handhabst du das?
Spezielle oder? Naja, gut. In der Zwischenzeit hat sich dann bei mir schon rauskristallisiert, dass ich so der Festplatten Schlachter der Nation bin, sage ich mal.
Stimmt, da habe ich ja mal was gehört, ja.
Ich bin jetzt dazu übergegangen, mir Festplatten nach den Erfahrungen im Langzeittest auszusuchen. Das heißt, ich bin Erstmal versuche ich zu selektieren nach 24/7 zertifizierten Platten, also Server-Rate-System-Platten, die auch wirklich im Dauerbetrieb dafür geeignet sind. Da muss man natürlich so sagen, die kosten auch ein bisschen mehr. Aber meine Meinung ist, wenn man sich so ein NAS-System kauft, sollte man auch davon ausgehen, dass die Platten wesentlich öfter laufen als bei einem Standard-Rechnersystem. Weil wenn man es zentral im Netzwerk hat, weiß man ja nicht, wer noch drauf zugreift oder wer vielleicht nicht in der Zeit drauf zugreift, wo ich genau davon ausgehen kann, dass ich nicht drauf zugreife. Das heißt, das System ist mehr in Last als ein einzelner Rechner. Davon muss man ganz einfach ausgehen, weil man halt auch Rechner- und plattformübergreifend damit arbeiten kann. So, und deswegen sollte man auch Platten nehmen, die etwas für den Langzeittest konzipiert worden sind. Also auf die mittlere Betriebsstundenzeit achten und auf Tests achten, was so die Dauertests ergeben haben. Also meine Erfahrungen sind im Moment, dass wirklich Hitachi da weit vorne ist. Aber das kann sich auch ganz schnell wieder ändern, weil nach meiner Meinung hatte jede Firma mal Plattenchargen dabei, die ausgefallen sind, wo es Rückrufaktionen gab. Das ist immer so ein Wechselbad. Nächstes Jahr kann es schon wieder sein, dass Samsung-Platten total stable und stabil funktionieren und laufen und dann, dass Hitachi wieder eine schlechte Serie hat, das wechselt da absolut. Im Moment sind halt Hitachi-Platten da weit vorne, aber das kann sich auch ganz schnell wieder ändern.
Stand April 2012, für all diejenigen, die uns später mal hören.
Genau, ja. Wie gesagt, das ist ganz unabhängig davon, vom Hersteller, das ist halt gerade mal wie so die Konstellationen der eingekauften Hardware, der eingekauften Chips sind und wie gut der Wurf des Ingenieurs war, der die Platte konzipiert hat, sage ich mal, ganz, ganz flach ausgedrückt.
Und im Gegenteil zu dir bin ich der Nichtszerstörer, Holz anfassen. Bis jetzt hat sich eine einzige Festplatte von mir verabschiedet. Das war ganz, ganz früher mal eine Western Digital. Sonst laufen bei mir eigentlich noch alle. Außer ich mache da mal irgendeinen Fehler und formatiere mal die falsche Platte. Alles auch schon vorgekommen mit ganzen iTunes-Libraries etc. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bei dem Synology, was ich nutze, habe ich keine Server-Festplatten drin. Ist aber auch wirklich eher mutig. Und das läuft jetzt seit, wann habe ich es? Im Dezember 2010. Und läuft fast täglich.
Gut, du machst aber auch viel Backups. Also wenn die Platte jetzt wirklich einen Hardware-Defekt hätte, wärst du natürlich trotzdem noch auf der sicheren Seite, sage ich mal.
Genau, das, ja. Ich mache halt trotzdem noch zweites und drittes Backup. Aber es kommt wirklich, wie du sagst, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, die schwören auf eine Marke und andere schwören genau auf die Gegenmarke.
Also das Schwören auf eine Marke, das habe ich im Festplattenbereich wirklich aufgegeben, weil die Erfahrungen, die ich hatte, das kann jeder Hersteller sein, der Ausfälle hat. Und eine Marke ist derzeit ganz stark und eine Marke ist derzeit ganz schwach. Da habe ich wirklich das Markenbekenntnis aufgegeben.
Wie ist das generell zu handhaben? Also ich habe es vor 2-3 Wochen mal gesehen, jetzt gibt es Antivirus Software, die man nachinstallieren kann. Ist natürlich zu empfehlen bei Leuten, die nicht nur, sagen wir jetzt Mac, von Mac aus darauf zugreifen, sondern wenn auch Windows oder andere Betriebssysteme da mit drin sind. Ich nehme an, du hast den nicht laufen?
Ich habe den nicht laufen. Ich habe die Firewall natürlich, die in diesem Paketmanager mit drin ist oder die von Haus aus installiert ist, aktiviert und auch konfiguriert. Das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, die Firewall einzustellen und zu aktivieren und sich dadurch das Menü zu klicken. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Diesen Antivirenschutz habe ich nicht aktiviert, da ich zu 99% Macs einsetze. Ich weiß, auch da gibt es Viren und Trojaner. Die Zeit, die wir im Moment durchleben, ist nicht gerade rosig, das ist klar. Aber da bin ich mal etwas schutzlos unterwegs. Und ich muss gestehen, ich habe mir das Antivirenpaket noch nicht angeguckt.
Eben, soviel ich weiß, ist es auch noch nicht allzu lange da. Oder ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut. Das kann auch sein.
Ich weiß es nicht, wie lange es da ist, aber ich würde es empfehlen, jeden Windows-User sich das mal näher anzuschauen. das klingt jetzt nicht überheblich, das ist einfach so, guckt euch das an, weil die Verbreitung im Virenbereich unter Windows ist wohl deutlich stärker als bei den anderen Betriebssystemen.
Genau, wohl eben wie du gesagt hast, dass das langsam auch am Kommen ist auf dem Mac, was ja logisch ist bei der Verbreitung, die es in den letzten Jahren
gab. Richtig, genau.
Und vielleicht noch Firewall, die du erwähnt hast, sei auch empfohlen, diese auf dem Mac aktivieren. Kenne ich immer noch genügend, die es nicht aktiv haben.
Also ja, das sollte man generell auf allen Plattformen aktivieren und generell mit Firewall-Systemen sollte man sich da stark auseinandersetzen, weil das ist nach meiner Meinung noch viel wichtiger als ein Virenscanner. Eine gut und vernünftig konfigurierte Firewall.
Und das Weitere, neu bieten sie ja auch an Cloud, also man kann eine eigene Cloud machen. Soviel ich weiß, hast du das nicht bei dir aktiv?
Nein, habe ich nicht.
Ist ja auch noch Beta, oder?
Da ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt habe, weiß ich noch nicht mal, ob es Beta ist. Ich glaube, das ist noch Beta, ja. Aber wie gesagt, die Daten, die ich wirklich dort drauf habe, das sind wirklich alle meine Daten und auch wichtige Daten bei. Und da möchte ich gar nichts von in der Cloud haben. Und das möchte ich wirklich relativ gut geschützt wissen. Und deswegen auch nochmal der Nachdruck, Firewall zu konfigurieren und einzustellen, weil es ist im Endeffekt nur ein weiterer Rechner in eurem Netzwerk. Es ist nichts anderes und er hat einen Netzwerkanschluss. Und sobald ihr das Ding in eurem Netzwerk habt und einen Router dran geschlossen habt, steht das Ding mehr oder weniger auch im Internet. Und deswegen Firewall aktivieren, einstellen und sich auch mal ein wenig mit Firewall-Schutzsystemen auseinandersetzen, weil das macht wirklich Sinn.
Also die Cloud ist ja gedacht als, vielleicht diejenigen, die sich ein bisschen informieren möchten, als Alternative zu, sagen wir, einem Dienst wie Dropbox, wo die Daten dann bei einem Anbieter wie Dropbox oder marktbegleitenden
Herstellern,
wie du immer so schön sagst. Hier habt ihr den Vorteil, dass es eben auf eurem System ist, aber wie gesagt, wenn da wirklich wichtige Daten drauf sind und Backups etc., schaut euch das sehr genau an, wer dann wie Zugriff auf euer NAS hat. Das könnte noch von Vorteil sein.
Ja, das ist wichtig.
Und hast du dein NAS nach außen offen? Also kannst du von unterwegs drauf zugreifen? Ist deines so eingerichtet?
Du meinst jetzt via FTP oder anderen Geschichten etc.?
FTP, VPN, solche Geschichten, kannst du von...
Habe ich mal gemacht eine Zeit lang, habe ich mir dann aber wieder abgewöhnt, da ich habe ein kleines, minimales NAS-System noch, ein älteres System, was ich via FTP im Netz habe und wo ich genau weiß, diese Daten möchte ich auch von unterwegs nutzen, die sind aber nicht so... dass da jetzt nichts Brisantes in Anführungsstrichen, aber da sich auch sämtliche Bilder etc. auf meinem Haupt-NAS befinden, also auf dem Synology, habe ich das jetzt nicht von außen zugänglich gemacht. Das ist aber jedem selbst überlassen, wie er mit seinen Daten dort umgeht. Ich bin zwar ein Fan von Datenfernzugriff in jeglicher Form, aber ich gehe auch da wieder bewusst und selektiv mit meinen Daten um und pflege doch da schon ein gesundes Datenbewusstsein, sage ich mal.
Da halte ich es ähnlich. Da habe ich drei Stufen, ein Rechner, da ist alles online, da komme ich immer drauf, das ist da, wo ich täglich meine Blogbeiträge etc. schreibe. Einen weiteren, wo ein bisschen eben, wie sagt man, von außen geschützt ist, und das dritte, da kommt gar nie Internet drauf. Das sind auch die Daten, die ich niemals in eine Dropbox oder eben auch jetzt in so einen Cloud-Dienst legen würde.
Eben. Alle reden von Datenschutz und ich meine, Datenschutz ist nicht das Wort, wo man drüber sprechen muss. Man muss ja in dem Zusammenhang über Verantwortung sprechen und sich auch über seine Daten verantwortlich sein, wie man mit seinen Daten umgeht und sich auch so ein bisschen selbst reflektieren, wie man und wo man seine Daten hinspeichert. Und mein Lieblingswort in dem Zusammenhang immer so, das Datenbewusstsein.
Genau. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du speziell hervorheben möchtest, noch zusätzlich zu den ganzen, was wir bis jetzt schon hatten?
Also so speziell, also wir sind jetzt ja teilweise sehr auf diese speziellen Dinge eingegangen, die Synology unterstützt oder so ein bisschen hervorhebt. Aber so die globalen Dinge, wie dass ich einen Print-Server drin habe, ist schon obligatorisch. Das können fast schon alle Systeme. Das heißt, ich kann zentral über USB meinen Drucker anschließen und kann dann dementsprechend von allen meinen Geräten drauf drucken. Schöne Funktion. Aber da redet man quasi heute schon gar nicht mehr drüber. Das hat fast schon jedes Netzsystem. Und was schön ist, das Managen der Sleep-Funktion, der Power-Management-Funktion in dem System, dass ich wirklich das System wirklich im Stromsparmodus betreiben kann und dass ich das auch runterfahren kann und das auch wirklich sehr fein einstellen kann, von der Lüfterdrehzahl angefangen bis zum Festplatten-Sleep-Modus etc. pp. Und auch in dem Zusammenhang sei nochmal gesagt, da sollte man nochmal auf die Kompatibilitätsliste gucken, auf der Website von Synology. Gerade da ist es wichtig, auch Platten zu nehmen, die wirklich diese Green-Funktion, also diese Sleep-Funktion auch wirklich hundertprozentig alle unterstützen. Aus diesem Grund gibt es wohl auch diese Kompatibilitätsliste, weil diesen kompletten Schlafmodus unterstützen nicht alle Festplatten und sind nicht unbedingt komplett konform mit der Synology-Geschichte. Nur weil eine Platte funktioniert in dem System, heißt es noch lange nicht, dass sie alle Funktionen hundertprozentig auch abbilden kann.
Da spreche ich aus eigener Erfahrung oder sprichst du mir aus dem Herzen, weil ich habe lange an dieser Funktion rumgebastelt mit dem Sleep-Modus etc., bis ich dann rausgefunden habe, dass eine einzige Platte den nicht unterstützt. Die hatte ich einfach noch rumliegen und wollte nicht noch eine vierte kaufen zu diesem Zeitpunkt und habe die da reingeschoben. Und das war dann die stundenweise Arbeit, wo ich mich geärgert habe, warum das jetzt das nicht funktioniert.
Also wäre noch ein kleiner Tipp, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wäre absolut auf ein leises System und dennoch ein relativ performantes System Wert legt, der sollte sich mal mit einer WD-Platte auseinandersetzen. Da gibt es, bei WD ist es relativ einfach gestrickt. Das heißt, man hat einmal die grüne Serie, die blaue Serie und die schwarze Serie. Die grüne Serie ist die absolut leise Serie, die auch von vielen Festplattenrekorderherstellern verwendet wird in ihren Festplattensystemen oder Festplattenrekordersystemen, weil sie absolut leise läuft. Und dementsprechend würde ich empfehlen, wenn man das Synology irgendwo in einem Raum hat, wo man sich oft aufhält und befindet, sich vielleicht mal diese Platten anzuschauen. Sondern man muss davon ausgehen, wenn man ein System hat mit vier Platten, hat man vier Platten und hat auch eine dementsprechende Geräuschkulisse. Wenn das gleichmäßig die Daten verteilt sind, laufen natürlich alle Platten. Und da würde ich mal so die in Richtung WD tendieren. Wen das egal ist, der kann da natürlich auch High-Performance-Platten reinsetzen. Es ist auch immer eine Sache, wo ich meine Synology gelagert habe. Ist halt die Frage, wo man das stationiert, das schöne Gerät.
Genau, da war bei mir eben vom Aussehen her auch wichtig, da ich es aktuell noch im eigenen Büro habe und deshalb durfte es auch einigermaßen ausschauen, aber wenn dann das nächste Mal umziehen, kommt sie dann im Keller, wenn es die Möglichkeit besteht. Und da spielt sie dann auch vom Ton oder von der Lautstärke her nicht mehr ganz so eine große Rolle.
Beim Keller muss ich auch noch einen kleinen Tipp geben. Ich würde darauf aufpassen oder ich würde darauf achten, der Keller sollte nicht zu feucht sein. Also die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen sollten doch relativ normal sein, weil es ist Elektronik in diesen Geräten und es fördert nicht gerade. Also da würde ich, also eine Tropfsteinhöhle sollte man das Ding nicht stellen und da sollte man aufpassen. Also da muss man halt mal gucken, wie die Gegebenheiten sind. Also global zu sagen, stellt euch das Ding in den Keller, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Achtet auf die Temperaturen. Denkt dran, dass auch der Winter kommt und dass es im Keller immer deutlich kälter wird als in einer normalen Wohnung. Und da sollte man halt ein bisschen drauf achten.
Danke für den Einwurf. Ja, genau. Das könnte sehr von Vorteil sein.
Nicht, dass es heißt, die in einem dusseligen Podcast haben auch gesagt, stellt das Ding in den Keller und.
Genau, überwintert es dann.
Genau, und dann hat man seine Daten im wahrsten Sinn des Wortes eingefroren.
Da nützt dann auch die externe Platte, die man hinten dran hängt, fürs Backup nicht mehr viel. Nee. Besten Dank, stimmt, ja. Und mit diesen gefrorenen Daten möchten wir unsere erste Sonderfolge im Geek Talk Podcast auch abschließen. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema NAS-Systeme, im Besonderen hier Synology, ein bisschen näher bringen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, konntet auch etwas lernen. Wenn Fragen auftauchen sollen oder ihr Tipps habt, dürft ihr die gerne uns via Blog geektalk.ch zukommen lassen. Die ganzen Details zu Festplatten, NAS-Systemen etc. findet ihr auch in den Shownotes, auch auf dem Blog. Wir freuen uns auf nächste Woche, dann wieder eine reguläre Geektalk-Folge. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag, Tag, Abend, was auch immer, wenn ihr unseren Podcast hört. Auf bald. Tschüss zusammen.